Zunächst muss man sagen, dass ein Teil dieser Reise gar nicht so unterschiedlich war, wie man heute reisen würde. Also eher um die Mitte des 19. Jahrhunderts haben wir ja in Teilen der Welt, vor allem in Teilen Europas, schon ein recht modernes Verkehrsnetz. Also es hat seine Reise in Weimar begonnen und ist über Genf und Lyon, Marseille gereist. In Genf hat er seinen Auftraggeber getroffen, für den er Pflanzen sammeln sollte im vorderen Orient. Und das ging mit der Eisenbahn recht bequem und schnell. Also bis Marseille mit der Eisenbahn, dann ab Marseille mit einem der modernen Dampfschiffe der französischen Reederei Messagerie Maritime, wo er sich sehr positiv äußert über die Qualität des Essens zum Beispiel. Und er erreicht dann nach wenigen Tagen eigentlich übers Mittelmeer den Hafen Alexandretta in der heutigen Türkei, ne? Also nicht weit von Antakya, heutiges Iskenderun. Dann beginnen aber die Probleme, denn in dem Bereich, da gab es noch keine modernen Straßen, geschweige denn Eisenbahnen zu der Zeit. Das heißt, er braucht fast mehr Zeit, um von da die wenigen Kilometer, also das sind nicht viel mehr als 100 Kilometer, nach Aleppo zu schaffen.
Wie war das denn? Ist er alleine gereist oder hatte er vielleicht auch Dolmetscher dabei?
Ja, er hatte natürlich ein Team dabei. Manchmal werden Begleiter mit Namen genannt. Für uns manchmal zu wenig, so dass wir jetzt nicht genau wissen. Er sammelt ja auch Terminologie, vor allen Dingen Pflanzenterminologie, in den Sprachen, die er eigentlich nicht beherrscht. Ja, er hat sich zwar auf die Reise sehr gut vorbereitet, aber Sie müssen sich vorstellen, dass er ein in dieser Zeit sehr multiethnisches und polylinguales, sagen wir mal, Gebiet reiste. Er konnte das gar nicht durch seine Vorkenntnisse abdecken und er brauchte auf jeden Fall Dolmetscher, er brauchte Kontaktpersonen, er hatte auch Empfehlungsschreiben dabei. Also das Ganze musste auch im Vorfeld schon doch sehr detailliert organisiert werden.
Ich habe schon so ein bisschen erwähnt, dass er auch Tagebücher dabei hatte, aber vielleicht abgesehen von den Tagebüchern, also kann man was dazu sagen, mit welchem Gepäck er damals so gereist ist, was er dabei hatte?
Er hatte natürlich das dabei, was er benötigte, um die Pflanzen dann entsprechend zu verpacken und zu verschicken. Wir bearbeiten ja jetzt auch die Briefkorrespondenz mit verschiedenen Personen, vor allen Dingen auch mit seinem Auftraggeber. Das ist Edmond Boissier, ein Genfer Botaniker, der Hausknecht in den Orient geschickt hatte. Ich sage Orient, weil man da auch von Orient Botanik spricht. Ich weiß, dass der Terminus diskussionsbedürftig ist. Ne, deshalb war Hausknecht eigentlich unterwegs, um für ihn Pflanzen zu sammeln. Und diese Pflanzen mussten gesammelt werden, die mussten getrocknet, die mussten so verpackt werden, dass sie dann auch verschickt werden konnten. Das war eigentlich sein hauptsächliches Gepäck. Das stand natürlich im Vordergrund. Was er da an privatem Gepäck dabei hatte, weiß man nicht. Dann gab es Instrumentarien.
Karl Hausknecht ist also ins Osmanische Reich und nach Persien gereist und das war so zwischen 1860 und 1870 und es war also eine Auftragsarbeit, wie Sie gerade schon gesagt haben. Gab es denn auch noch andere Ziele oder andere persönliche Motivationen, diese Reise auf sich zu nehmen?
Also er war noch sehr jung, ne, als er diese Reise begonnen hat. Er war, glaube ich, gerade 26 oder noch nicht einmal 26, als er die Reise beginnt. Er hatte gerade seine Ausbildung als Pharmazeut hinter sich, womit er sich aber im Rahmen dieses Studiums auch schon sehr stark damit Botanik beschäftigt hat. Also er war noch sehr jung. Und wir gehen eigentlich davon aus, dass er dieses Reisetagebuch auch so umfangreich geführt hat. Er hat ja nicht nur botanische Beobachtungen aufgeschrieben, sondern im Stil eigentlich der Forschungsreisenden seiner Zeit, wo es also um die Vermessung der Welt geht, ne? Also die Vermehrung von enzyklopädischem Wissen, hat er einfach alles notiert, was er beobachtet hat. Und aus der Briefkorrespondenz wissen wir dann, dass er auch einmal geplant hatte, diesen Reisebericht zu veröffentlichen und vielleicht damit dann auch eine akademische Karriere zu begründen. Das ist dann nicht passiert, also er hat diesen Reisebericht nie veröffentlicht. Eine akademische Karriere hat er in dem klassischen Sinne eigentlich auch nicht begonnen, aber er war von Haus aus nicht sehr arm, also er stammt aus einer wohlhabenden Familie und er ist dann Privatgelehrter geworden in Weimar, nachdem er dann zurückkam von der zweiten Reise.
Und in Weimar hat er dann auch also den Grundstock für das heutige Herbarium Hausknecht gelegt. Das war 1896. Das wurde dann später um 1950 nach Jena transferiert und ist er ja jetzt an die Universität Jena angegliedert.
Der Reisebericht wurde ja jetzt nicht veröffentlicht von ihm selbst, aber Sie arbeiten jetzt an den Tagebüchern. Welche besonderen Erlebnisse kann man denn darin finden, von denen Karl Hausknecht vielleicht erzählt?
Ja, der Reisebericht, der ist so vielfältig und vielschichtig, dass man da jetzt gar nicht unbedingt was rauspicken kann. Ich sage nochmal allgemein was dazu. Das Tagebuch umfasst dieser beiden Reisen, umfasst circa 1000 Seiten. Diese 1000 Seiten sind in deutscher Kurrentschrift geschrieben. Wir, also das ganze Team, war beteiligt. Das wurde erstmal transkribiert. Und was eben das Tagebuch so interessant macht, ist, dass sehr, sehr viele Wissensbereiche abgedeckt werden. Wie mein Kollege schon sagte, er achtet nicht nur auf die Pflanzen, er sammelt nicht nur Pflanzen, sondern er beobachtet das Alltagsleben. Er ist auch universell gelehrt, kann man sagen. Man erfährt etwas über die politischen Umstände, was gerade zu der Zeit auch interessant ist, aufgrund dieser multiethnischen Bevölkerung, aufgrund der Stammesgesellschaft, aufgrund von Stammesauseinandersetzungen. Auch dazu erfährt man etwas. Er trifft interessante Persönlichkeiten. Also es ist sehr, 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 sehr vielfältig. Ja, man könnte auch sagen, richtig unterhaltsam. Ja. Lehrreich und unterhaltsam.
Es wird ja eine kritische Edition der Tagebücher veröffentlicht. Sie werden in einen neuen Kontext gebracht, also neu kontextualisiert. Was meint denn in diesem Zusammenhang kritisch?
Also kritische Edition bedeutet natürlich, dass wir uns den Text anschauen, dass wir ihn erstmal verstehen, dass wir ihn lesen und dann kommentieren. Das heißt, es gibt also verschiedene Kategorien, wie kommentiert wird, dass wir also Orte kommentieren, sachliche Zusammenhänge, Personen, sofern wir sie identifizieren können. Und eine kritische Edition bedeutet in erster Linie natürlich die Kontextualisierung der Informationen aus den Tagebüchern. Dass wir sie also aus heutiger Sicht in den historischen Kontext der Zeit setzen und vor allem eben sehr persönliche Beobachtungen sind, eben in diesen historischen Kontext versuchen zu setzen.
Die Zeit, in der Karl Hausknecht gelebt hat, das war ja so die Zeit des Kolonialismus, in der ein sehr eurozentrisches Denken vorherrschte und auch so die Vorstellung von einer weißen Überlegenheit sehr gängig war. Inwiefern findet sich denn das in den Tagebüchern wieder?
Das ist ganz interessant, sich diese Frage auch anzuschauen. Zum einen war ich ein wenig überrascht zu sehen, dass er relativ unvoreingenommen diese Reise antritt. Das mag vielleicht auch daran liegen, dass er noch recht jung und auch vielleicht von historischen Zusammenhängen aus der Zeit noch nicht so viel wusste, nicht so viel selbst gelesen hatte. Er interessiert sich sehr stark für die Personen, die er trifft, die er als modern qualifizieren kann. Also er trifft osmanische Beamte. Das ist die Zeit der osmanischen Reformen im 19. Jahrhundert, in dem das Osmanische Reich sich administrativ erneuert. Und er notiert immer sehr interessiert, wenn er also einen Provinzgouverneur oder einen Untergouverneur oder kleine Distriktgouverneure trifft, bei denen er immer sehr gut empfangen wird, da er die entsprechenden Empfehlungsschreiben besitzt, dass die europäisch gekleidet sind, dass die zum Beispiel Französisch beherrschen. Er kann sich also mit denen auf Französisch unterhalten. Und das kontrastiert so ein bisschen mit seinen Beschreibungen einer, wie er es wahrnimmt, einer dekadenten Gesellschaft, die er oft dann in den Dörfern wahrnimmt, wo dann also zum Beispiel Bildung keine große Rolle spielt, die Personen nicht lesen und schreiben können, es keine Schulen in seinem modernen Sinne wahrscheinlich gibt. Ein wichtiger Aspekt ist natürlich auch, durch welche Brille er diese Informationen bekommt. Denn er sprach selbst weder Türkisch noch Arabisch noch Persisch, also die umgängigen Sprachen in dem Bereich. Er hat über seinen Auftraggeber vor der Reise schon Kontakte bekommen zu amerikanischen Missionaren, die zu diesem Zeitpunkt sehr aktiv waren im östlichen Bereich von Anatolien. Und wir gehen davon aus, dass sehr viele Informationen, die er bekommt, einfach er von diesen Missionaren bekommt, die natürlich ihre Weltsicht dann weitergeben und die sich dann bei ihm wiederfindet.
Er hat vorher verschiedene Hinweise bekommen von Kollegen, die schon in dieser Region unterwegs waren, muss ich in der Klammer noch dazu sagen. Er ist aber speziell auf Wegen geschickt worden, die noch nicht erforscht waren. Und er bekam dann Leseempfehlungen Manchmal zitiert er aber auch. Das ist so ein bisschen, die meisten Stellen, die Zitate sind, können wir als solche identifizieren, würde ich schon fast sagen. Aber wir können nicht unbedingt identifizieren, aus welchen Werken er sie genommen hat. Er gibt manchmal eine kleine Literaturliste dazu. Aber das ist noch so ein bisschen Detektivarbeit. Ja? Also es sind auch schriftliche Quellen, die er benutzt und die er wiedergibt.
Er hat sich also zurechtgefunden durch diese schriftlichen Quellen, aber auch mit Hilfe der Missionare, der amerikanischen Missionare, die da unterwegs waren. Gibt es denn aber auch so Belege, dass er direkt so von der lokalen Bevölkerung Wissen aufgenommen hat?
Ja, es gibt ganz interessante Passagen. Also er ist natürlich in dem Bereich des Osmanischen Reiches immer mal wieder in Regionen unterwegs, die nicht unter staatlicher Kontrolle stehen. Also da gibt es so unsichtbare Grenzen, die er ständig überschreitet, ohne dass ihm das zunächst auch sehr bewusst ist. Aber er kommt dann in Dörfer und da sagen ihm dann seine Personen, auf die er trifft, deine osmanischen Dokumente, die sie haben hier nichts zu bedeuten, wir sind hier frei. Also das sind Aspekte, wo er also ganz konkret auch dann in Kontakt mit lokaler Bevölkerung trifft. Und lokale Bevölkerung ist natürlich für ihn auch eine Quelle von Informationen für die Namen, lokale Namen der Pflanzen, aber auch Namen von Orten, von Flüssen, von Gebirgen, die er sehr detailliert notiert. Weil die Kartografie in dem Zeitraum ist eine Disziplin, die sich auch sehr stark entwickelt und da hat er sehr viel beigetragen. Als er in Alexandretta Iskenderun im Hafen ankommt, hat er offensichtlich auf der Reise nach Aleppo Reisebegleiter einer sehr bekannten christlich-arabischen Patrizierfamilie aus Aleppo. Und mit denen kann er sich auch auf Französisch unterhalten, das ist für ihn dann praktisch. Und in diesen Tagen, da versucht er das Datum der Tagebucheinträge auch auf Arabisch zu schreiben. Kann man also sehen, dass er dann in Kontakt mit diesen Personen war und dann versucht hat, auch von denen etwas über die Sprache vielleicht zu erfahren.
Er kommt aber auch mit einfachen Leuten in Kontakt, das sollten wir auch noch erwähnen. Man hat ihm geraten, wie das zu dieser Zeit nicht unüblich war, sich als Arzt auszugeben. Und deshalb kamen auch in allen Orten die Kranken zu ihm. Und er war auch mit diesen in Austausch, wie gut er sich jetzt verständigen konnte, ob da sein Dolmetscher aktiv war und den Austausch befördern konnte, wird wohl so gewesen sein, damit sie auch ihre Krankheiten kommunizieren konnten. Aber das war auch der enge Kontakt zur einfachen Bevölkerung.
Vielleicht da nochmal ganz kurz einhaken, wenn er sich als Arzt ausgegeben hat, hatte er denn einen tatsächlichen Arzt dabei oder hat er die Kranken dann wieder weggeschickt quasi?
Er hatte ja Pharmazie studiert und von daher ist er in seinem Kompetenzbereich ja auch, oder den wird er nicht überschritten haben, ne? Also
jetzt möchte ich nochmal kurz auf den Aspekt der Kolonialzeit eingehen. Inwiefern kann denn die Kommentierung dieser Tagebücher dazu beitragen, über diese Kolonialzeit aufzuklären?
Ja, wir haben eben in diesen Tagebüchern sehr viel Detailinformationen über ländliche Regionen, über die uns sonst Informationen in der Regel fehlen. Also schriftliche Quellen, vor allem auch Quellen jetzt zur Verwaltungsgeschichte oder politischen Geschichte, die entstehen in den Zentren, in den Städten. Es ist ja die Kolonialzeit, aber was das Osmanische Reich betrifft, passt Kolonialzeit jetzt nicht so gut, weil das Osmanische Reich an sich ja nicht kolonisiert wurde bis zum Ersten Weltkrieg. Nachdem es dann auseinanderfällt nach dem Ersten Weltkrieg. Insofern sind es Bereiche, die verstärkt unter europäische Kontrolle oder Kontrolle ist auch vielleicht nicht ganz richtig, europäische Penetration geraten, aber sie werden nicht formal kolonisiert. Was wir sehen können, ist, dass die Handelsnetzwerke immer stärker werden in der Zeit, also die europäischen Handelshäuser, die in den großen Orten an der Küste oder zum Beispiel auch in Aleppo ihren Sitz haben. Und mit diesen Händlern ist er auch in Kontakt. Das ist die Europäische Gesellschaft in Aleppo, zu der er sehr gute Kontakte aufbaut, die ihm doch auch weiterhilft mit Empfehlungsschreiben zu ihren Partnern in den Provinzstädten in Anatolien und weiter dann in Richtung Nordirak. Und da kann man sagen, dass in der Zeit, die einfach das Netz immer dichter wird, das Netz der europäischen Handelsvertretungen wird immer dichter, das Netz auch der missionarischen Stationen, vor allem der Amerikaner, wird immer dichter und das führt natürlich auch zu einer stärkeren wirtschaftlichen Abhängigkeit von Europa. Denn der Sinn dieser Netzwerke ist natürlich die Verbreitung europäischer Waren ins Hinterland. Und in dem Maße, in dem dann auch im Verlauf des 19. Jahrhunderts die Verkehrswege besser werden, also moderne Straßen gebaut werden zum Beispiel und später dann auch Eisenbahnen, wird das auch immer stärker. Es geht also da im Osmanischen Reich jetzt weniger um politischen Kolonialismus als um eine wirtschaftliche Dominanz, Dominanz europäischer Produkte.
Die Telegrafenstationen fallen mir da ein.
Stimmt, das ist auch wichtig.
Die immer wieder erwähnt werden und wo anscheinend zu dieser Zeit doch ein dichtes Netz existierte bzw. aufgebaut wurde.
Hm. Vielleicht als Abschlussfrage, das Projekt, das ist ja jetzt interdisziplinär angelegt. Inwiefern sollen denn die Ergebnisse des Projekts dann der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden und vielleicht auch für ein nicht wissenschaftliches Publikum öffentlich zugänglich gemacht werden?
Es gibt ein Editionsportal, das rudimentär zurzeit schon zur Verfügung steht. Und dieses Portal wird mit allem befüllt, was wir haben. Das heißt, mit den Scans der Originaldokumente. Es gibt da außer den Tagebüchern und Briefen noch andere interessante Dokumente, zu denen wir jetzt leider noch nicht gekommen sind. Die Kommentare, zusätzliche Texte und ein Großteil ist auch ganz gewiss nicht von Spezialisten von Interesse. Es ist also öffentlich zugänglich durch dieses Editionsportal.